Unsere Gebetsreihe, die am nächsten Sonntag weiter fortgesetzt wird, erfährt so einen kleinen Einschnitt heute Morgen. Und doch, sage ich mal so im weitesten Sinn, geht es auch heute um das Gebet, auch wenn das nicht der Schwerpunkt ist. Aber ich möchte mal sagen, um Gebet in einer ganz anderen Form. In einem Lied, wie wir es in meiner Jugendzeit gesungen haben, da heißt es, beten ist reden mit Gott und hören. Und darum geht es eigentlich auch in dieser Predigt und in diesem Text, den wir schon gehört haben. Es geht um ein Gespräch, es geht um, vielen Dank, George, es geht um einen Dialog. Ja, es geht darum, wie Gott mit Mose redet und wie Mose antwortet und dann eben auch um ein Ergebnis, ja, wie Mose es wahrscheinlich nicht erwartet hat und wir vielleicht auch nicht. Und der Mann Mose aus dem Alten Testament, so haben wir es heute Morgen schon gemerkt, als die Kinder noch da waren und George sie gefragt hat, der ist ja schon uns allen aus der Kinderbibel vertraut. Mit ihm verbinden wir vor allem die Geschichte des auserwählten Volkes Israel, das er aus der Sklaverei aus Ägypten herausführte. Mit ihm verbinden wir die 10 Gebote, die er persönlich von Gott erhalten hatte. Mit ihm verbinden wir die 40-jährige Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste bis zum Eingang in das sogenannte gelobte Land. Was war aber alles dem vorausgegangen, bis Mose überhaupt bereit war, der Führer Israels zu werden? Ich habe dieser Predigt das Thema gegeben, Mose, der Mann, der nicht wollte. Und wir tauchen hier zwar in eine ungewöhnliche Karriere oder besser gesagt in eine ungewöhnliche Berufungsgeschichte eines Menschen ein, die aber zugleich sehr geeignet ist, nach unserer eigenen Berufung zu fragen. Ja, die im Grunde genommen immer wieder wie ein Spiegel unser eigenes Verhältnis zu Gott und auch zu seinem Willen für uns und unser Leben erkennen lässt und auch hinterfragt. Nach den Ereignissen, die 2. Mose 3 und 4, Kapitel 4, und wir haben eine Kurzform in dem Bibeltext gehört, der uns vorgelesen worden ist, und es lohnt sich eben auch Kapitel 3 und 4 insgesamt noch zu lesen. Nach diesen Ereignissen, die hier geschildert werden, da lag Moses Berufung und Gottes Plan mit ihm klar auf der Hand. Mose würde der Führer eines kleinen, aber von Gott auserwählten und geliebten Volkes werden. Wie klar bist du dir eigentlich über deine Berufung? Und wie klar und deutlich hast du eingewilligt in das, was Gott von dir will und mit dir vorhat? Die Grenzen verschwimmen oft leider und auch sehr leicht zwischen dem, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit uns tun will, wo wir es auch manchmal direkt spüren können, was er von uns will, und dem, wie wir uns entscheiden und welche Richtung wir schließlich einschlagen. Sicherlich, es gibt eine kollektive Berufung, unter der jeder Christ steht, der Jesus nachfolgt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ja, ihr seid das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt und so weiter. Aber meistens braucht es auch eine ganz persönliche Berufung, damit wir das im Alltag auch leben und umsetzen. Also wir hier in Pforzheim, wir können wirklich sehr, sehr dankbar sein. Wir befinden uns in einer außergewöhnlich privilegierten Situation, sage ich mal, dass so viele, auch so viele junge Menschen sich bereitwillig mit ihren Gaben in den Dienst für Jesus gestellt haben. Die Frage muss allerdings auch erlaubt sein, ob Gott nicht häufig noch viel mehr mit dir vorhat. Ob er vielleicht sogar das große Potenzial, das er in dich hineingelegt hat, ob jung oder alt, ob er das nicht vielleicht noch ganz anders, vielleicht sogar ganz konkret zum Bau seines geistlichen Reiches gebrauchen möchte. Ich schweife mal ein klein bisschen ab. In unserem Gemeindebund, da leiden wir zum Beispiel, solange ich denken kann, unter einem chronischen Mangel an Pastoren und Gemeindeleitern. Und ich glaube, im Augenblick gibt es etwa 4 oder 5 Gemeinden, die vakant sind, die keinen Pastor haben, nicht während wir hier in Pforzheim ja in einer Pastorenschaft schwelgen dürfen. Ja, junge Pastoren und alte, die auch noch dabei sein können. Und ich glaube, wenn jeder Christ sich der Frage nach seiner Berufung stellen würde, dann würde nicht nur unsere Bibelschule, unsere CBF, sondern auch andere Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten nicht länger über einen solchen Mangel an Männern und Frauen klagen müssen, die bereit sind, Gottes Willen über den eigenen zu stellen. Zum anderen leidet die Gemeinde Jesu grundsätzlich unter Mitarbeitern. Gut, ich bin natürlich total erstaunt gewesen. Jetzt am Samstag konnte ich nicht dabei sein bei dem Treffen hier. Aber das erste Mal, als wir unser Gottesdienstleitertag hatten, da waren wir um die 60 Mitarbeiter, Gottesdienstmitarbeiter. Also ich habe nur gestaunt. Wir haben also scheinbar keinen besonderen Mangel. Und doch glaube ich, dass da noch viel, viel mehr Potenzial da ist. Der Ernst Vatter, ehemaliger Missionsinspektor und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission, der stellte dazu einmal mit sehr kräftigen Worten fest, verzeiht, wenn ich ihn zitiere, viele Christen brauchen heute keinen besonderen Ruf zum Dienst, sondern einen Tritt in den Hintern. Denn sie wissen, was sie tun müssen, aber sie sind zu bequem. Ziemlich hart, ich weiß. Aber stimmt es nicht auch, dass sich viele Christen oder zumindest mancher Christ aus Bequemlichkeit, wenn nicht sogar durch Ungehorsam, daran hindern lässt, das zu sein, wozu Jesus ihn klar berufen hat und was er einer Zeit ohne Hoffnung und ohne Christus schuldig ist, nämlich Licht und Salz der Erde zu sein. Es gibt noch jede Menge anderer Argumente, die den Einfluss der Gemeinde Gottes und des Evangeliums in unsere Gesellschaft hinein schwächen oder sogar verhindern. Und zwar uralte Argumente, die wir alle in dieser Berufungsgeschichte und in diesem Dialog zwischen Gott und Mose hier wiederfinden. Herr, meinst du wirklich mich? Herr, ich bin nicht besonders begabt. Andere können das viel besser. Ich bin auch gar kein Kontaktmensch. Herr, ich kann das nicht. Also dieser junge Mose, der damals so sprach, der dürfte uns irgendwo sehr vertraut sein. Und dennoch hat seine Lebens- und Berufungsbiografie ein tolles Happy End. Denn am Ende lesen wir in 5. Mose 34, in den Versen 10 bis 12, und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hatte von Angesicht zu Angesicht. Und um dieses Ergebnis wirklich richtig verstehen zu können, auch anwendbar verstehen zu können und vielleicht sogar genießen zu können und dem Geist Jesu freie Hand zu lassen, auch über unser Leben zu verfügen und für Gottes Ziele zu gebrauchen, wollen wir jetzt diese typisch menschlichen Argumente anschauen, die Mose Gott entgegenbrachte, als er ihn für seine große Aufgabe berief. Und wir wollen dabei auch vielleicht uns selbst, quasi unsere eigene Berufung, ja, im Licht Gottes versuchen zu erkennen. Erstens Moses Selbsteinschätzung. Wir hörten in der Schriftlesung von der atemberaubenden Erstbegegnung Moses mit Gott. Denkt an das schöne Bild, das da projiziert wurde. Ja, Gott in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Und Gott kam gleich zur Sache und sagte zu Mose, ich bin herniedergefahren, in der alten Luther-Übersetzung, also ich bin nicht nur gekommen, sondern ich bin herniedergefahren, weil ich das Elend meines Volkes gesehen habe, weil ich es aus Ägypten herausführen will. Das ist es, was Gottes Charakter von jeher ausmacht. Barmherzigkeit, Liebe, Rettung, Heilung, Freiheit, Leben. Gott konnte das Sklavenelend seines Volkes in Ägypten nicht mehr mit ansehen. Und er beschließt, sein Volk in die Freiheit zu führen, und zwar durch Mose. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Also ich habe mir vorgestellt, Gott würde mir das so sagen. Ich wäre in der Wüste, ja, und plötzlich erlebe ich die Sache, die Geschichte da mit dem Dornbusch, und dann würde Gott plötzlich eine Stimme und er würde mir das sagen. Versetzt euch mal hinein. Ich, ein flüchtiger Mann, der einen Ägypter umgebracht hat, soll der Führer eines großen Volkes werden? Und seine erste natürliche Reaktion war dann eben auch: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und Israel aus Ägypten führe? Gott sagt: Ich bin herniedergefahren und ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Und Mose antwortet: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Sicher können wir Mose in dieser seiner ablehnenden Reaktion verstehen, denn es ist eine ganz typische Reaktion, mit der vielleicht auch wir schon dem Willen Gottes begegnet sind. Der Anspruch, den Gott an uns richtet, scheint viel zu hoch für uns zu sein. Und wir versuchen, ihn abzuwehren. Wer bin ich, ausgerechnet ich, dass ich etwas tun sollte, was so über den ganz normalen Glauben, über ein ganz normales Christsein hinausgeht? Dass Gott ausgerechnet mich für etwas mehr ausgesucht haben sollte. Diese Einwände haben meines Erachtens nach mit einer falschen Selbsteinschätzung zu tun. Wir gehen von uns aus. Vielleicht denken wir ganz spontan und ganz natürlich an unsere Unvollkommenheiten im Glauben, an unsere Fehler, die wir gemacht haben und immer wieder machen, an unsere Schwächen, die wir haben und die andere, die nicht verborgen bleiben, die auch andere vielleicht sehen können. Vielleicht vergleichen wir auch ganz einfach nur mit anderen, die nach unserer Wahrnehmung viel besser sind und es viel besser können und viel geeigneter sind als wir selbst. Aber alle solche Argumente haben vor Gott absolut keinen Bestand. Er antwortet Mose jetzt Folgendes: Ich bin herniedergefahren, um mein Volk aus der Hand der Ägypter zu retten. Und in seinem Erbarmen bezieht er Mose mit ein. Das Argument, wer bin ich schon, erhält von Gott die Entgegnung: Du bist der, den Gott ausgesucht hat, um seinen Plan zu erfüllen. Und ich denke, die Parallele zu uns liegt auf der Hand. Du bist der, den Gott ausgesucht hat, um ihm zu dienen. Vielleicht auf eine Weise, die du dir nicht vorgestellt hast bis jetzt. Vielleicht auf eine Weise, die du nicht angestrebt hast oder anstreben möchtest. Deine Unvollkommenheiten zählen nicht, wenn Gott seine Hand und wenn Gott sein Herz auf dich richtet. Deine Fehler, deine Schwachheiten, sie sind Gott ja längst und viel besser bekannt als ihr selbst. Und das wird nun auch hier deutlich, als Gott wiederum auf Moses Argument entgegnet: Mose, ich will mit dir sein. Unsere Schwachheiten sind für Gott Gelegenheiten, mit uns zu sein und seine Hilfe, sein Leiten, sein Führen zuzusprechen. Aber Mose, ganz typischer, natürlicher Mensch, so wie ich und du, gibt sich noch längst nicht geschlagen und wendet erneut sinngemäß ein: Mit welcher Befugnis sollte ich Führer der Israeliten sein? Was gibt mir das Recht dazu, diese hohe Berufung auszuführen? Auch das, denke ich, klingt plausibel. Keiner will sich etwas anmaßen, was ihm nicht zusteht. Keiner sich vordrängen. Keiner in ein fremdes Amt greifen. Da brauchen wir schon Sicherheiten. Da brauchen wir schon Klarheit. Und wenn möglich, brauchen wir sogar, Gottes hörbare Stimme. Oder zumindest, dass uns Menschen, dass uns die Gemeindeleitung, dass uns geistliche Persönlichkeiten wenigstens bestätigen. Die Summe unserer Einwände ist beinahe unerschöpflich. Warum eigentlich? Haben wir Angst, etwas zu verlieren? Haben wir Angst, Gott über uns bestimmen zu lassen? Ich staune wirklich sehr, wie sehr Gott sich auf Moses Einwände und Argumente hier einlässt. Und wie liebevoll er versucht, ihn für seinen Plan und für seine große Aufgabe zu gewinnen. Und so lässt er sich auch wieder, jetzt hier, geduldig auf das nächste Argument von Mose ein. Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Wir haben es gehört, er ist auch. Noch immer ist Mose zu sehr auf sich selbst bezogen. Ob das falsche Demut war oder Bequemlichkeit oder Unwilligkeit oder einfach nur der Wunsch nach einer Gewissheit, nach einer festen Gewissheit, dass er wirklich der Mann sein soll, den Gott gebrauchen will, das kann ich nicht sagen. Können wir nicht erkennen. Jedenfalls ist Gottes Reaktion hierauf sehr klar und sehr eindeutig. Das ist keine verschwommene Einbildung oder Selbstanmaßung, Mose. Sage den Ältesten, wenn sie nach meinem Namen fragen und deine Befugnis ergründen wollen, ich werde sein, ist mein Name. Ich werde sein, hat mich gesandt. Also Gott gibt dem Mose hier seine Adresse mit, aus der ganz deutlich seine Heiligkeit hervorspricht. Ich frage mich, wenn Gott uns wohl so solche klaren Anweisungen geben würde, würden wir dann nicht bereit sein, zu tun, was er will und hingehen, wo er uns haben will? Würden wir? Ich kenne das auch, dieses Suchen nach Klarheit. Was will Gott von mir? Was ist der richtige Weg? Als Bibelschüler habe ich lange Zeit damit gerungen, Gottes Willen für mich deutlich zu erkennen. Aber ist nicht das Neue Testament voll von klaren Anweisungen, wie wir unserem Herrn dienen und nachfolgen sollen, auch wenn wir nicht immer gleich sofort Gottes Weg für uns sehen? Liegt die Unklarheit in der Regel nicht im Willen Gottes und in den Führungen Gottes für uns, sondern oft darin, dass wir einfach wie Mose nicht bereit dazu sind. Die zweite Aussage, die ich aus diesem Text herausziehen möchte, ist Moses Kleinmut. Also eine Menge an Argumenten hat Gott mit Nachsicht und Geduld Mose gegenüber bisher widerlegt. Und trotzdem versucht Mose erneut, sich vor Gottes Anspruch herauszuwinden und sagt jetzt, 2. Mose 4, Vers 1, siehe, sie werden mir nicht glauben, sie werden nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also ist das nicht ungeheuerlich? Da kann Gott also ganz klar seinen Plan darlegen und sogar versprechen, Mose, ich werde mit dir sein. Und trotzdem, sie werden mir nicht glauben. Nein, danke, Herr. Moses Antwort ist nicht nur Trotz und Auflehnung, sondern auch ein Ausdruck eines Kleinmutes. Und vom Wortsinn her hören wir schon heraus, kleiner Mut. Aber hinter diesem harmlos klingenden Kleinmut verstecken sich manchmal Zweifel und Unglaube. Kleinmut gegenüber Gott beweist im Grunde, wie wenig man ihm wirklich vertraut und zutraut. Hinzu kommt jetzt auch noch eine faustdicke Ausrede und eine sehr, sehr typische Variante, menschliche Variante, wenn es darum geht, Gottes Willen zu umgehen. Und so hören wir, wie Mose jetzt sagt, ach Herr, ich konnte noch niemals gut reden. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Zunge und eine schwere Sprache, mir fällt das Reden einfach nicht leicht. Kennen wir sowas? Ich neige persönlich dazu, solchen ehrlichen Bekenntnissen mit Verständnis und Respekt zu begegnen. Wir wollen doch niemanden unter Druck setzen. Und weil wir so viel Verständnis aufbringen und unterstützen, ja, unterstützen wir nicht selten diese typischen Argumente, statt Mut zu machen, sich ernsthaft mit der Frage der persönlichen Berufung Gottes auseinanderzusetzen. Statt auf die Gaben und Talente hinzuweisen, die wir im anderen erkannt haben und die doch für Gottes Reich bestimmt sind. Ob Gott Mose auch so viel Verständnis entgegengebracht hat? Wisst ihr, wenn er das getan hätte damals, dann würde es die Geschichte Israels und seiner Rettung aus der Sklaverei durch Mose nicht geben. Nein, Gott lässt sich von diesem faulen Argument Moses absolut nicht beeindrucken. Als ich mich mit der Berufungsgeschichte Moses auseinandersetzte, da dachte ich, jetzt müsste aber endlich Schluss sein mit Gottes Geduld. Was erlaubt sich dieser Mose eigentlich? Aber Gottes Geduld mit Mose war noch längst nicht zu Ende. Aber nun wird sie etwas schärfer, als Gott ihm jetzt sagt: So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ich werde mit dir sein. Diese Zusage toppt Gott jetzt noch um ein weiteres: Ich werde mit deinem Mund sein. Ich werde mit dir sein, ich werde mit deinem Mund sein. Ich werde selbst durch dich reden. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist übrigens die Ausrüstung, die seitdem jeder Nachfolger Jesu erhalten hat, jeder von uns. Gott selbst macht es, trotz unserer Defizite und Schwachheiten. Das Einzige, was wir zu tun haben, das ist, so wie damals der Prophet Jesaja, willig zu sagen: Hier bin ich, Herr, sende mich. Es war mein damaliger, ja, ich leite das nochmal an, als diese Bereitschaft, ja, habe ich einmal als Jugendlicher in einer Weise erlebt, die mich wirklich nachhaltig geprägt und beeindruckt hatte. Es war mein damaliger Gemeindepastor. Obwohl er offensichtlich keine besondere Gabe hatte, um junge Leute mitzureißen, kam er selbstverständlich und regelmäßig in unsere Jugendstunden. Wir hatten Jugendstunden damals noch. Und er wollte einfach nur dabei sein, und er hat uns dadurch Wertschätzung entgegengebracht. Und er hat uns ermutigt. Und dann, während einer Jugendstunde, hatten wir dann auch mal so das Thema Berufung. Und in dieser Stunde erzählte er von seiner persönlichen Berufung, Prediger des Evangeliums zu werden. Und er erzählte davon, dass er diesen Ruf empfand, zur Bibelschule zu gehen und sich für das Predigtamt zurüsten zu lassen. Es gab nur ein nicht unbedeutendes Handicap. Er stotterte. Er konnte keine Sätze ohne Stottern aussprechen. Aber weil er Jesus so sehr liebte, gab es für ihn damals keine Alternative. Er wurde Student an der CBF Fritzlar, und dann erzählte er, wie er mit seinem Problem umging. Außer dass er immer wieder dafür betete, dass Gott ihm das Stottern doch nehmen möge, fing er an, regelmäßig nach draußen zu gehen, in die Natur, wo keine Menschen waren. Ja, und er fing an, in der Natur und ganz besonders, wenn dort Bäume war, zu den Bäumen zu predigen. Ich habe mir das damals so bildlich vorgestellt, wie das wohl gewesen sein mochte. Mein Pastor, der zu den Bäumen predigte, ne? Ich musste fast lachen dabei, nicht? Aber wisst ihr, mein Pastor damals wurde mir und vielen Jugendlichen und Gemeinden zu einem mutmachenden und glaubwürdigen Vorbild dafür, was Gott mit uns anfangen kann, wenn wir bereit sind, uns von ihm berufen zu lassen. Und noch einen letzten Anlauf unternahm Mose, um dem Ruf Gottes zu entgehen. Noch einmal versucht er zu argumentieren, aber dieses Mal kommen wirklich seine wahren Beweggründe zum Vorschein. Und er sagt jetzt in 2. Mose 4, Vers 13: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Ich kann nicht, Herr. Sende, wen du senden willst. Das ist der Punkt, wo sich Unwille und Ungehorsam offenbaren. Es ist schon Jahre her, ich sprach einmal einen jungen Mann an mit der Bitte, einmal monatlich die Leitung eines Hauskreises zu übernehmen. Er hatte eine Bibelschule besucht und offensichtliche Gaben, um eben auch solch eine Verantwortung zu übernehmen. Und seine Antwort damals war: Mein Problem ist, ich habe dafür keine Zeit. Und dann folgten eine ganze Reihe von Erklärungen und Entschuldigungen. Die waren richtig, ja, plausibel. Und ich war zunächst einmal, deswegen habe ich dieses Erlebnis auch so behalten. Ich war zunächst einmal so richtig vor den Kopf gestoßen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und dann antwortete ich ihm damals sinngemäß: Und mein Problem ist, dass du dich immer mehr aus der Mitarbeit in der Gemeinde herausziehst. Ich erinnere dich an eine Bibelstunde. Wir hatten damals noch Bibelstunden. Ja? Als du hinterher zu mir kamst und sagtest: Dieser Abend war für mich. Heute hat Gott zu mir gesprochen. Ich möchte etwas für ihn tun. Sag mir, wo ich mitarbeiten kann. Und nun, was Gott dir an dem Abend gesagt hat, das gilt jetzt immer noch. Und dieser junge Mann hat dann zum Glück eine eine Kehrtwende gemacht und in richtig guter Weise von da an einen Hauskreis vorbereitet und auch geleitet. Nach diesem Gespräch war ich etwas erschrocken darüber, dass ich jemanden ja so deutlich an seine geistliche Verantwortung erinnert habe, aber ich war auch ermutigt dadurch. Es geht ja schließlich darum, unsere Gaben in den Dienst Jesu zu stellen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Mose liebte sein Volk. Das können wir schon daran sehen, dass als er noch am Haus des Pharaos lebte, da litt er darunter, wie seine Landsleute unterdrückt wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich später nach seiner Flucht in der Wüste irgendwie aus der Ferne auch auf dem Laufenden hielt, wie es seinem Volk in Ägypten ging. Aber das änderte natürlich nichts an der Situation Israels. Aber Gott hatte ja schon längst seine Hand auf ihn gelegt. Und wenn Mose jetzt noch in völliger Fehleinschätzung Gottes und mit fleischlichem Trotz zu sagen wagte, sende, wen du senden willst, aber nicht mich, so sollte gerade er doch erfahren, dass Gott gerade ihn senden würde. Ich komme nochmal ins Staunen über die göttliche Geduld, die Gott mit unserem Starrsinn und unserer Nichtbereitschaft hat. Aber es ist so, wie es der Prophet Jeremia in Klagelieder 3, Vers 22 zum Ausdruck bringt, die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht geaus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und sein Erbarmen ist alle Morgen neu. Ich glaube, das hat auch Mose erlebt, ja, in diesem Gespräch mit Gott. Und doch kommt nun, was sich längst schon abgezeichnet hatte, und wir lesen in 2. Mose 4, Vers 14, und wir lesen, da wurde der Herr sehr zornig auf Mose. Fürchten wir eigentlich noch den Zorn Gottes? Oder kennen und lobpreisen wir nur den Gott, der uns liebt und der uns Gutes tut? Es könnte sein, dass wir dann damit in Gefahr stehen, Gottes Wesen zu schmälern und nur auf das zu reduzieren, was uns angenehm ist. Da wurde der Herr sehr zornig auf Mose. Allerdings, und das ist das Schöne wiederum hier, ist sein Zorn kein vernichtender Zorn, sondern ein Zorn, in dem Moses Nichtbereitschaft und Starrsinn besiegt wird. In Kapitel 6 des 2. Mosebuches lesen wir schließlich noch ein allerletztes Mal, dass Mose sich gegen seine Berufung und gegen Gottes Willen aufbäumt. Dann aber heißt es, und zwar ohne jeden weiteren Kommentar, so redete der Herr mit Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König aus Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen. Und ordnete sie ab. Nichts mehr davon da, dass Mose nun nicht mehr kann, dass er eine schwere Zunge hat. Die Zeit der Ausflüchte ist vorbei. Gott hat weder Verständnis für den bockigen Mann gezeigt, den er für seinen Rettungsplan gebrauchen wollte, noch hat er ihn einfach gehen lassen und sich nach einem Besseren umgeschaut. Und am Ende ist Mose ein wichtiger Mann im Dienste des Herrn. Am Ende ist der Flüchtling Mose mit der schweren Zunge doch der Mann, der dem mächtigen Mann, dem mächtigsten Mann Ägyptens in Vollmacht entgegentritt, weil Gott ihn besiegt und weil Gott ihn überwunden hat. Und wir wissen, dann ging es erst richtig los. Mose und Aaron nahmen ihre Berufung an und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte, 2. Mose 7, Vers 6. Von jetzt an wurde Mose der verlängerte Arm Gottes und auch schon ein Bild auf unseren Herrn und Retter Jesus hin. Und als seine Sendung begann, da war Mose 80 und Aaron schon bereits 83 Jahre alt. Habe ich ja noch Zeit. Hätte Mose aber nicht viel eher begreifen können, mit wem er es zu tun hat? Warum musste es schließlich dazu kommen, dass der Herr ihn nun ohne Wenn und Aber abordnete? Nun, gerade hier dürfen wir etwas Wunderschönes erkennen. Wenn Gott solch einen Dickkopf immer noch gebrauchen und haben wollte, dann können wir alle Mut schöpfen. Denn das Evangelium von Jesus macht es noch viel deutlicher, dass er ja gerade uns mit all unseren Ecken und Kanten und Unfertigkeiten haben und gebrauchen will. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus auch nicht mit dem Vater darüber argumentierte, ob es nicht doch eine andere Möglichkeit zur Rettung der Menschen gibt. Gut, er hat diese Frage gestellt, aber er hat nicht diskutiert, sondern dass er sich willig seinem Vater unterstellte, mit diesem wohl bekanntesten Satz im Passionsgeschehen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, ist es dann überhaupt möglich, dass wir auch etwas anderes wollen? Ich möchte mit einer Geschichte zum Schluss kommen, die diese Predigt noch einmal unterstreichen soll. Eine Gitarrensaite lag neben der Gitarre und freute sich über ihre Freiheit. Ich lasse mich nicht einspannen. Ich will frei und entspannt bleiben. Ich werde mich nicht auf diese alte Gitarre spannen lassen, womöglich noch neben der brummigen Basssaite. Nein, ich will mein Leben führen, wie ich es für richtig halte. Ich will mich entfalten und in der Sonne ausruhen. Aber mit der Zeit wurde es der Saite langweilig und sie erkannte, dass ihr Dasein sinnlos wurde und sie wurde immer nutzloser und einsamer. Doch der Gitarrenspieler, der sein Instrument liebte, sah auf die Saite und erkannte ihre heimliche Sehnsucht. Und er spürte auch, wie die Saite unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt. Und da sprach er zu ihr, wenn du wüsstest, was für eine Musik in dir steckt. Und ganz behutsam spannte er sie dann ein, immer etwas mehr, es tat richtig weh. Aber so lange, bis sie ihre Tonlage gefunden hatte. Und dann fing er an zu spielen. Wunderbare Musik holte er heraus in köstlicher Harmonie mit all den anderen Saiten. Er hatte seine Freude daran. Die Saite hatte ihre Bestimmung wiedergefunden und viele Menschen wurden dadurch angerührt und erfreut. Und ganz ähnlich will Gott auch mein und dein Leben zum Klingen bringen. Er weiß doch, was in jedem von uns steckt. Und er möchte es hervorholen und zu seiner Ehre und Verherrlichung gebrauchen. Und das Einzige, wirklich das Einzige, was wir nur tun müssen, ist, wir müssen uns von ihm einspannen lassen. Alles andere macht er. Und Petrus fordert uns dazu mit den Worten in 2. Petrus 1, Vers 10 heraus, darum tut umso mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ich wünsche uns von ganzem Herzen für diese kommende Woche und für die kommende Zeit, ja für unser Heute und für unser Jetzt und für unser Leben, ja, dass unser Gespräch mit Gott anders verläuft als dieses hier zwischen Gott und Mose und dass er uns einspannen kann und gebrauchen kann. Amen.